Guten Morgen. Schön, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich jedes Mal, euch zu sehen. Und ich darf auch ganz herzliche Grüße von meiner Frau, der Jutta, ausrichten an euch alle. Das Thema, um das es heute geht, mit dem bin ich letzte Zeit sehr viel schwanger gegangen. Ich hoffe, man sieht es nicht mehr zu sehr. Das heißt, in die Tiefe wachsen. Und es hat auch was mit Krisenbewältigung zu tun. Ich nehme euch mal so in eine Situation mit, wie Habakuk sie beschreibt. Und vorab möchte ich sagen, dass wenn ich vom Du oder Ihr rede, meine ich immer mich mit inkludiert. Also ich schließe mich dabei nie aus. Und zwar steht das in Habakuk 1, 2 bis 4. Wie lange, o Herr, rufe ich, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Also Habakuk empfand diese damalige Situation, in der der Gottlose den Gerechten bedrängt, als schlimm. Es war für ihn eine bedrückende und wirklich herausfordernde Situation. Also wir würden vielleicht heute sagen, um das ein bisschen moderner auszudrücken, für Habakuk war es nicht schlimm, Habakuk hatte eine Krise. Und manchmal ist es ja nicht nur so, dass der Gottlose den Gerechten bedrängt, sondern manchmal ein Christ den anderen. Und irgendwann kommt jeder zu diesen Fragen, warum gerade jetzt eine Krise? Und vor allen Dingen, wie lange dauert sie noch? Und du fängst an Gott zu zweifeln und vielleicht auch zu denken, wenn ich Gott wäre, würde ich es anders machen. Mal ganz ehrlich, wer hat das nicht schon gedacht? Ich melde mich freiwillig. Du fängst an Gott zu zweifeln und vielleicht zu denken, wenn ich Gott wäre, würde ich es anders machen. Die Frage ist also nicht, ob du in eine Krise kommst, sondern wann sie kommt und wie du mit ihr umgehen wirst. Und ein Problem, das viele Christen haben, ist, dass wir lesen die Bibel selektiv. Das heißt, wir lesen gerne die Stellen, die uns gut gefallen, die uns gut tun und klammern gerne so ein bisschen die Stellen raus, die schwer verdaulich sind. Und die Folge davon ist dann oft, wir denken dann leider manchmal, wenn du Christ bist, ist automatisch alles prima. Alles happy, clappy, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn du die Bibel mal wirklich richtig liest, dann wirst du schnell merken, dass es durchaus Stellen gibt, die nicht so leicht verdaulich sind. Und das soll ein liebender Gott sein? Und du fängst an zu hinterfragen und vielleicht auch zu zweifeln. Als Jesus gekreuzigt wurde, fragte er, warum, Gott, hast du mich verlassen? Eine Frage, die Gott durchaus aushält. Auch eine Frage, die wir uns stellen können. Und es ist vollkommen normal, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass Spannungen, Probleme oder vielleicht auch gar mal Krisen auftreten. Die Frage ist lediglich, wie reagierst du darauf? Wenn Gott wirklich ein liebevoller Gott ist, allwissend ist, allmächtig ist, dann wirst du auch in der Regel mit der Frage konfrontiert, warum lässt Gott das zu? Und gerade bei mir. Die normalen Phasen eines Christen sind oft: erstens, Also ganz am Anfang bist du ganz nah bei Gott. Also gerade wenn du so frisch zum Glauben gekommen bist, bist du ganz nah bei Gott. Gott erfüllt dir viele Wünsche. Vielleicht sogar hast du das Gefühl, er erfüllt dir alle Wünsche. Alles ist gut, alles ist prima. Du gehst von Segen zu Segen, von Berg zu Berg. Nach dieser ersten Phase schließt sich in der Regel, wie soll es anders sein, die zweite Phase an. Bei dem einen dauert die erste Phase länger, bei dem anderen kürzer, aber bei allen, sie hört irgendwann leider auf. Die zweite Phase, die sich in der Regel dann immer anschließt, ist, es geht irgendwann wieder nach unten. Klar, wenn es immer berghoch geht, geht es irgendwann mal leider nach unten. Die Radfahrer kennen das. Nicht alles läuft rund. Viele Probleme und vielleicht noch mehr Fragen. Und diese Phase, klar, die will keiner, ne? Und du hinterfragst Gott und die Bibel und du verstehst Gott vielleicht auch nicht. Aber darauf kommen wir nachher nochmal zurück. So, mit den ersten zwei Reaktionen auf diese Bergabphase gibt es wie, also auf diese beiden Phasen gibt es mehrere Reaktionen, nämlich leugnen und verdrängen. Das heißt, dass es Probleme gibt. Das heißt, du willst nicht wahrhaben, dass es irgendwelche Probleme gibt. Du willst es dir und anderen gegenüber Leuten nicht zugeben, dass du Probleme hast. Und auf die Frage, wie geht es dir, gibt es ein obligatorisches Prima. Alles gut, alles in Butter. Die andere Möglichkeit ist eben halt aufgeben. Christ sein hat ja eh keinen Sinn. Also kannst du es auch an den Nagel hängen. Und mit diesen beiden Problemen, da wollen wir uns heute nicht so groß mit befassen, denn du rennst dabei von Gott weg und du stellst dich den Problemen nicht. Also damit wollen wir uns nicht befassen. So, wenn es jetzt keine dritte Möglichkeit gäbe, wären wir jetzt schon fertig. Aber es gibt eine dritte Möglichkeit. Nämlich die Situation zulassen und warten, was Gott tut. Und das ist die Reaktion, die am erfolgversprechendsten ist. Oder besser gesagt, das ist die Reaktion, zu der dich Gott herausfordern möchte. Und hier kannst du etwas ändern, beziehungsweise dich ändern. Und im Warten musst du dich dem Problem stellen. Ich bin zwar in einer Krise, aber ich halte an Gott fest und ich stelle mich dem Problem. Also wenn wir schon mal in der Krise stecken, dann ist ja unsere Erwartungshaltung manchmal so wie bei Habakuk. Und das steht jetzt so aus Gottes Sicht beschrieben. Da steht in Habakuk 1,5: Seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin. Ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, werdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch auch erzählten. Also unsere Mentalität oft ist, wenn wir schon in der Krise stecken und wenn wir uns der Situation aussetzen, dann soll es doch bitte danach viel besser sein als vorher. Das ist mir doch Gott schuldig, oder? Und direkt im Anschluss danach, Habakuk 1,6, gibt uns Habakuk ein anderes zu verstehen. Denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame und von Kampflust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen einen nach dem anderen an sich, ein Land nach dem anderen an sich. Sie verbreiten Furcht und Schrecken, sie herrschen mit Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht. Vorher, Gott wird Großes tun und dann, er lässt die Babylonier über dich kommen. What? Gott, hast du mich nicht richtig verstanden? Ey, mir geht's doch schon schlecht genug. Und jetzt soll diese ätzende Situation nicht zu einem besseren werden, sondern noch ätzender? Also ich glaube, du hast vielleicht den Überblick verloren. Ich bin doch schon am Ende und jetzt soll es noch schlimmer werden? Kann doch wohl nicht sein. Aber Gott hat eine ganz andere Perspektive für uns. Er hat einen viel größeren Plan mit dir und er will die Dinge tun, die dich befreien und die dich weiterbringen, und zwar langfristig. Und zum Warten bzw. eine Krise ausstehen, sagt die Bibel Folgendes. Und zwar in Jakobus 1, 2, 4 können wir das lesen. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Den Vers 4, den lese ich vielleicht gerade nochmal. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Gott nimmt dich, wenn du in einer Krise bist, in einen Lernprozess mit hinein. Er will, dass du lernst, mit diesen Situationen, die dich vielleicht in eine Krise stecken, richtig umzugehen. Ihr kennt alle die Geschichte von Maria und Josef, ne? Die lesen wir immer so an Weihnachten, wenn es besonders kuschelig und schön ist. Vielleicht sogar noch das Feuer im Kamin knistert und der Weihnachtsbaum, Geschenke gab's, leckeres Essen kommt noch. Aber diese Geschichte hat's wirklich faustdick hinter den Ohren. Stellt euch mal folgende Situation vor. Maria war die Verlobte von Josef. Und im jüdischen Kontext bedeutete das, dass die Verlobung ein rechtsgültiges Eheversprechen war, auch wenn die Ehe noch nicht vollzogen war. Also Josef und Maria hatten noch keinen Sex und auf einmal wurde Maria schwanger. Und Josef wusste, er war nicht der Vater. Und vom Gesetz her hätte er Maria anklagen können, da sie ja augenscheinlich Ehebruch begangen hatte, was ja damals nicht selten die Todesstrafe für die Frau nach sich zog. Und wenn du in dieser Situation Josef gewesen wärst, hättest du dann nicht vielleicht auch sowas gedacht, du meine Güte, jetzt habe ich aber echt die Krise und das jetzt mal ganz gelinde ausgedrückt. Mal ganz ehrlich, wären wir da nicht lieber vielleicht abgehauen oder hätten Maria wirklich angeklagt, so mit Pauken und Trompeten? Josef behielt aber kühlen Kopf und wollte sich lieber von Maria klammheimlich scheiden lassen, ohne Aufsehen zu erregen. Und genau in diese Situation hinein kommt ein Engel, der ihm sagt, dass das Kind, das Maria erwartet, von Gott ist. Auch nicht gerade eine einleuchtende Erklärung für einen jungen Mann, der Papa wird, oder? Also hätte er sich der Situation nicht gestellt und nicht gewartet, was Gott daraus macht, dann hätte es eventuell den Erretter so in der Art, wie wir es in der Geschichte, also in der Bibel lesen, nicht gegeben. Gott hätte möglicherweise einen anderen Weg dann gewählt, aber Josef ist seiner Verlobten treu geblieben. Und er ist von Gott nicht davongelaufen. Also meinen Respekt hat dieser Mann. Römer 8, 28. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Also das ist kein ganz unproblematischer Vers. Also wenn du diesen Vers einem von Krisen geplagten Menschen sagst, dann könnte es durchaus sein, dass er dich auf den Mond schießt ohne Rückfahrkarte. Hey, mir geht's kacke und du behauptest, das würde mir zum Besten dienen. Also bitteschön. Aber Gott sieht in diesem Guten etwas ganz anderes, als wir vielleicht geneigt sind, das als Gutes zu sehen. Gott will nicht etwas kurzfristig Gutes, als nur einfach die Situation wieder schnellstmöglich erträglich zu machen. Gott will etwas komplett anderes und das braucht Zeit, manchmal sogar viel Zeit. Gott setzt ganz woanders an. Gott will, dass wir uns ändern. Und was Gott mit diesem Guten meint, das lesen wir in Römer 8, 29. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Denn dieser, der Erste, ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Das Gute, nämlich, das Gott für uns will, ist, dass wir Jesus ähnlich werden. Und Gott spricht hier von einer komplett anderen Lebensweise oder Denkweise. Gott will, dass wir Jesus ähnlich werden. Gott will nicht, dass wir so reagieren, wie wir es bislang vielleicht getan haben und es so gewohnt waren, sondern in einer komplett neuen Art und Weise. Ihr kennt das früher, ich weiß nicht, ob das heute noch aktuell ist, hatte man so ein Armband, WWJD, also What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Er will, dass wir Kraft, Autorität und Mut haben. Er möchte nicht, dass wir schon bei der kleinsten Herausforderung umfallen oder panisch werden. Und er will, dass wir als Christ Rückgrat bekommen. Niemand hält sich gerne in Wüsten auf. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Viel zu heiß, viel zu staubig, kein guter Ort, um länger dort zu verweilen. Aber Wüstenzeiten sind leider normal, auch im Leben eines Christen. Also als Jesus von Johannes getauft wurde und vom Heiligen Geist erfüllt wurde, da wurde er erstmal in die Wüste geführt und von Widersacher versucht. Wüsten versetzen uns manchmal in Panik. Und die Bibel empfiehlt Folgendes, wenn du in Wüstenzeiten kommst. Offenbarung 2, 4. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon übrig geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Gerade in Herausforderungen und in Krisensituationen leidet unsere anfängliche Liebe. Und Gott will aber, dass wir gerade, wenn wir schon länger als Christen unterwegs sind, wieder so handeln wie zu Beginn unseres Christseins, nämlich vertrauensvoll, egal was die Situation hergibt, an Gott dran zu bleiben. Und Gott will nicht, dass wir von ihm wegrennen, auch wenn du in eine Krise kommst. Es ist eine Willensentscheidung, sich trotz einer Krise an Gott zu wenden und an ihm dran zu bleiben. Vollkommen unabhängig, was deine Seele sagt. Und Gott erwartet einfach, schlicht und einfach von uns, dass wir entgegen jeden Emotion uns ganz bewusst entscheiden, ihm zu vertrauen und an ihm dran zu bleiben. Manchmal, wenn es herausfordernd wird, dann sehen wir Gott so als maskierten Dieb mit Maske und Messer, der uns bedroht und vielleicht so die Unbekümmertheit oder die Freude klauen will. Warum, Gott, lässt du mich jetzt in diese blöde Situation laufen? Kannst denn nicht mal eine Zeit lang gut laufen? Es war doch gerade so schön. Aber Gott ist kein Dieb. Er ist eher ein Chirurg. Der hat zwar auch wie ein Dieb eine Maske auf, nämlich einen Mundschutz und ein Messer, ein Skalpell, aber er will was komplett anderes. Er will etwas herausschneiden, er will etwas herausnehmen, ein Geschwür, eine Last, eine falsche Lebenseinstellung, die dich hindert, Jesus ähnlich zu werden. Und das tut weh, das ist manchmal unangenehm, ohne Frage. Und Gott will, dass wir lernen, diesem Weglaufinstinkt nicht nachzugeben. sondern seine göttliche Therapie zuzulassen und auszuhalten. Und erst wenn Gott seine Therapie beendet hat, erst dann geht es wieder bergauf, aber dann wirklich in einer anderen Qualität. Kommen wir noch mal ganz kurz auf das Warten zurück. Gott hat manchmal einen komplett anderen Zeitplan als wir. Er fordert uns wirklich heraus, dass wir manchmal und sogar oft warten müssen, bis sich irgendetwas ändert, weil Gott wirklich Tieferes bewirken möchte, als nur irgendwie eine oberflächliche Änderung, unter der wir gerade leiden. Also Gott möchte die Situation ändern, damit es uns nicht kurzfristig besser geht, sondern er möchte uns ändern, damit es uns langfristig besser geht. Und Gott schickt uns dazu in Warteschleifen hinein. Wer kennt diese nicht, diese berüchtigten Warteschleifen in einer Hotline? Du brauchst ganz schnell Hilfe und dann musst du warten. Please hold the line. Du rufst bei der Feuerwehr an, weil deine Hütte brennt. Sie sind an 5. Warteposition, ihre Wartezeit beträgt 15 Minuten. Wäre schlecht. In den Warteschleifen unseres Glaubens schickt uns Gott auf solche Wartepositionen, die er nutzt, um uns zu schleifen. Und er lässt es bewusst zu, dass wir warten müssen, damit er uns schleifen kann. Wenn wir uns mal die Warteschleifen der Glaubensväter in der Bibel angucken. Mose musste 40 Jahre Warteschleifen drehen, bevor er in seine Berufung kam. Abraham 25 Jahre. Josef im Alten Testament 13 Jahre. Jesus 30 Jahre. Unser Wesen ist es aber, nicht warten zu müssen oder nicht warten zu wollen, egal worauf. Keiner hängt gern in einer Warteschleife fest. Israel musste, als es von Ägypten auszog, um nach Kanaan zu gelangen, 40 Jahre durch die Wüste wandern. Dabei liegen beide Länder gerade mal 400 Kilometer Luftlinie auseinander. Und bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 Stundenkilometern und 8 Stunden am Tag gewandert, wäre das, wenn sie gut unterwegs gewesen wären, in 17 Tagen zu schaffen. Geben wir ihnen mal 3 Wochen oder 4 Wochen. Aber 40 Jahre? Warum waren sie bloß so lange unterwegs? Also wir lernen in der Bibel, die Israeliten während dieser langen Wanderung als ein mürrisches und störrisches Volk kennen, die Gott in der entscheidenden Phase nicht glauben wollten oder konnten. Und sie waren nicht bereit, die schlechten Dinge ihres Lebens anzugehen. Also schickte sie Gott in Warteschleifen, um sie zu schleifen. Und so dauerte ihre Reise halt 40 Jahre. Wenn wir also in Krisen schnell wieder herauskommen wollen, ist es wichtig, Gott zu fragen, warum sind wir denn jetzt in einer Krise? Es ist wichtig, zu Gott zu fragen, was können wir denn jetzt hier lernen? Und nicht von diesem Lernprozess wegzulaufen. Es ist wichtig, wenn es in unserem Leben mal bergab geht und wir in Krisen kommen, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Und wir sind verantwortlich dafür, gerade in Krisen geistliche Prinzipien zu lernen, einzuüben und anzuwenden. Das nimmt uns keiner ab. Sprüche 4,23. Mehr als alles andere hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben hervor oder aus. Jeder selbst muss sein eigenes Herz behüten oder hüten. Das ist niemand anderen Job. Das ist dein eigener Job. Es liegt in deiner Verantwortung, das zu tun. Und wenn wir das nicht tun, werden wir in der Krise wahrscheinlich feststecken oder gar da drin versumpfen. Was tat Jesus in der Krisensituation? Beispiel. Johannes der Täufer, und man nimmt an, es war der Cousin und auch der Freund von Jesus, als er getötet wurde. Jesus war mit ihm aufgewachsen, hat einen Großteil seiner Kindheit und Jugend verbracht. Und was tat Jesus in dieser Situation, von der wir wirklich ausgehen können, dass sie für ihn herausfordernd war, weil sein Freund wurde umgebracht? und es stellte für ihn mit Sicherheit eine Krise dar. Er suchte die Einsamkeit, um zu trauern und zu beten. Er suchte die Gemeinschaft mit Gott und er stellte sich dieser Krise und er lief nicht davon. Er übernahm in diesem Augenblick Verantwortung für seine Seele. Wie können wir also mit Krisensituationen umgehen? Behalte die göttliche Perspektive im Auge. Florence Chadwick, das war eine amerikanische Leistungsschwimmerin oder Langstreckenschwimmerin, die wollte 1952 von Santa Catalina Island an das kalifornische Festland schwimmen. Und das entspricht einer Strecke von sage und schreibe 34 Kilometer. Hört sich nicht gewaltig an, aber schwimm mal 34 Kilometer. Wann wart ihr das letzte Mal in einem Schwimmbad, so Hallenschwimmbad? Die normale Strecke beträgt 25 Meter. Und das sind 1360 Bahnen. Schwimm mal 1360 Bahnen im Hallenbad. Ich habe es noch nicht versucht. Versorgungsboote begleiteten sie damals und nach über 13 Stunden Schwimmzeit kam auf einmal ein dichter Nebel auf, so dass sie kaum noch irgendetwas sehen konnte, was ein paar Meter vor ihr lag. Und nur 800 Meter vor dem Ziel gab sie auf. Das allerdings wusste sie nicht. Erst als sie in einem der Begleitboote saß, erkannte sie, dass sie so kurz vor dem Ziel aufgegeben hatte. Und auf einer Pressekonferenz antwortete sie auf die Frage, warum sie aufgegeben habe. Sie habe im Nebel nichts mehr sehen können. Sie hatte die Hoffnung und die Perspektive verloren, das Ziel noch erreichen zu können. Ein paar Monate später versucht sie es erneut. Und an einer ähnlichen Stelle taucht wieder dieser Nebel auf, der wieder so dicht war, dass die arme Schwimmerin wieder nichts sehen konnte. Aber diesmal gab sie nicht auf. Diesmal schwamm sie weiter bis zum Festland und erreichte das Ziel. Und auf einer erneuten Pressekonferenz beantwortete sie die Frage, warum sie es denn diesmal geschafft habe, mit: Im Nebel, als ich nichts mehr sehen konnte, habe ich immer vor meinem geistigen Auge mir das Festland vorgestellt. So habe ich immer das Ziel vor Augen gehabt, auch wenn ich es wegen des Nebels eigentlich nicht sehen konnte. Dadurch, dass sie ihre Perspektive nicht aus den Augen verlor, ihr Ziel nicht aus den Augen verlor, konnte sie glauben, das Festland zu erreichen und das tat sie denn dann auch. Was ist Glaube? Darüber gibt uns Hebräer 11,1 Auskunft. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wie kommt man zu dieser Perspektive? Du brauchst eine Vision. Was ist eine Vision? Eine Vision, das ist eine motivierende, positiv formulierte Vorstellung des Zustandes, den man erreichen möchte. Mit einer Vision gibst du die Richtung an, in die man sich entwickeln möchte. Die Vision drückt aus, wo und wofür man in Zukunft stehen möchte. Und ohne eine Vision hast du keine Perspektive. Und ohne Perspektive wirst du bei der kleinsten Schwierigkeit, bei den kleinsten Krisen dein Ziel aus den Augen verlieren und wahrscheinlich auch aufgeben. So wie Florence Chadwick bei ihrem ersten Versuch. Eine geistige Vision ist nicht daran zu zweifeln, dass Gott alles unter Kontrolle hat, auch wenn die momentan erlebte Situation möglicherweise komplett anders aussieht. Sehen wir in der Krise, dass Gott die volle Kontrolle hat? Oft nicht. Deswegen geben wir oft auf, bevor Gott das Ziel mit uns erreicht hat. Was bedeutet es, dass Gott deine herausfordernde Situation unter Kontrolle hat? Er ist bei dir. Und er ist in der Warteschleife bei dir und ist in dieser Warteschleife nicht untätig. Er schleift dich in dieser Zeit. Er bewirkt Veränderungen. Er nimmt dich in einen Lernprozess mit hinein. Entschuldigung. Ich muss euch eine wichtige Erkenntnis weitergeben. Wir Menschen sind dumm. Und Christen machen da leider manchmal nicht unbedingt eine Ausnahme. Erst wenn der Schmerz in unserem Leben groß genug geworden ist, verändern wir unser Leben oder verändern wir uns. Vorher tun wir das in der Regel nicht. Die Psychologie spricht hier von Leidensdruck. Was ist Leidensdruck? Das sind die negativen Konsequenzen und der damit verbundene Schmerz aus bestehenden, nicht zielgerichtetem Verhalten. Menschen sind oft erst zu einer Änderung ihres Verhaltens bereit, wenn die negativen Folgen ihres negativen Verhaltens so groß geworden sind. Leidensdruck ist deswegen eine unglaublich wichtige Therapiemotivation zu Beginn eines therapeutischen Prozesses. So, und jetzt mal nicht so geschwollen ausgedrückt. Das Leiden muss so dicke kommen und es muss so erdrückend sein, dass du wirklich keine andere Wahl hast, als dich positiv zu verändern. Bis zu einem gewissen Schmerzpunkt sind wir Vorsatzchristen. Man sollte etwas ändern, man könnte etwas ändern, man müsste etwas ändern, aber ändern tun wir nichts. Erst wenn es dicke kommt, dann sind wir bereit dazu. Erst wenn der Schmerz groß genug ist, verändern wir uns. Und im Schmerz passieren die größten Innovationen. Wir werden kreativ und lassen Veränderungsprozesse in unserem Leben zu, zu denen wir vorher nicht bereit gewesen wären. Viele soziale Einrichtungen, die wir heute in Deutschland kennen und die wir uns auch nicht mehr wegdenken können, sind in Krisensituationen wie Naturkatastrophen oder Krieg entstanden. In der Warteschleife, in der Krise, schafft Gott Dinge in dir, die du nach der Krise brauchst. Man hat festgestellt, dass Bäume, die immer wieder starken Stürmen ausgesetzt sind, viel tiefere Wurzeln haben als die, die keinen starken Stürmen ausgesetzt waren. Und ihre Wurzeln wachsen in die Tiefe. Der Baum wächst in die Tiefe, um damit besseren Halt vor dem Sturm zu haben. Und das siehst du ihn von außen nicht unbedingt an. Aber wenn der Sturm kommt, dann siehst du es. Dann kannst du es merken. Diese Bäume knicken nicht ein, diese Bäume stürzen nicht um. In der Krise lernst du, mit kommenden Krisen besser und effektiver umzugehen und du wirst nicht so schnell entwurzelt, um bei dem Bild mit den Bäumen zu bleiben. Und die Psychologie spricht hier von Resilienz. Man könnte es übersetzen mit mentaler Widerstandsfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit der Seele. In kommenden Krisen wirst du gelassener bleiben, weil du in vorangegangenen Krisen gelernt hast, dass Gott die volle Kontrolle behält, auch wenn du dich in der Krise befindest. Er bewahrt dich davor, in künftigen Krisen in Angst und Panik zu geraten. Angst und Panik sind wirklich schlechte Ratgeber für Entscheidungen, sind eine schlechte Basis für Entscheidungen. Treffe in Panik nie wichtige Entscheidungen. Gott schafft in der Krise diese Widerstandsfähigkeit in dir, damit er dich nach der Krise wirklich effektiver benutzen kann. Du gehörst zum Bodenpersonal Gottes. Ich gehöre auch zum Bodenpersonal Gottes und Gott will ein effektives Bodenpersonal. Und du lernst in dieser Phase Dinge, die du vorher noch nicht konntest. Und Gott will, dass du in die Tiefe wächst. Wenn du gelernt hast, mit Krisen umzugehen, dann kannst du auch den Leuten helfen, die diese Krise noch vor sich haben. Als Jesus nach seiner Taufe für 40 Jahre in die, Quatsch, für 40 Tage, das wäre eine lange Zeit gewesen, für 40 Tage in die Wüste geführt wurde und vom Satan versucht wurde, dann war das für ihn wirklich eine herausfordernde Situation. Es war für ihn eine Krisensituation. Aber nach dieser Krise war er bereit, seinen öffentlichen Dienst zu beginnen. Er berief und heilte viele Menschen, tat große Wunder und vollbrachte das, warum Jesus überhaupt Mensch werden musste. Er nahm deine und meine Schuld mit am Kreuz, starb für uns und stand wieder auf, damit wir frei werden konnten. Wichtige Charaktereigenschaften wie Barmherzigkeit und Demut entstehen nur unter Druck. Menschen, die keine Demut oder keine Barmherzigkeit kennen, haben wahrscheinlich noch nie eine dicke Krisensituation erlebt. Vor allem verlierst du in einer gemeisterten Krise eine typisch menschliche Eigenschaft, nämlich Selbstmitleid. Im Selbstmitleid bist du passiv. Du bist ja Opfer. Die Welt ist ja so schlecht. Alle anderen sind schuld. Aber wenn du eine göttliche Perspektive hast, eine göttliche Vision, dann tust du genau das Gegenteil. Du wirst aktiv. Du willst das Ziel, das du in dieser Vision vor deinem geistigen Auge hast, aktiv erreichen. Denken wir an die Schwimmerin Florence Chadwick. Nach dem ersten Scheitern hatte sie gelernt, sich die Küste des Festlandes vor Augen zu halten, obwohl sie diese wegen des Nebels nicht sehen konnte. Gott will, dass wir in Krisen lernen, unser Ziel, unsere geistliche Vision trotz der Krise immer vor Augen zu haben und zielgerichtet darauf zusteuern. Er will, wenn es bergab geht und du in eine Krise kommst, dass du aktiv wirst und auch bleibst. Siehe Josef, aber diesmal der aus dem Alten Testament. Der hatte auch sehr lange Wartezeiten, als Gott ihn geschliffen hatte. Er wurde von seinen Brüdern verkauft und er hatte sehr lange Gefängniszeiten. Und in diesen Zeiten hat Gott ihn geschliffen, so lange, bis er in der Lage war, seine göttliche Berufung zu leben. Matthäus 25, 21, und damit komme ich zum Schluss. Da lobte ihn der Herr: Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Wenn wir im Kleinen treu sind, so wie in einer Krise. Für dich mag diese Krise nichts Kleines sein, sondern was Elementares, Großes. Für Gott, relativ gesehen, ist es etwas Kleines. Dann wird Gott dich über mehr setzen. Gott will dir mehr anvertrauen, weil er weiß, dass du der größeren Verantwortung und der größeren Herausforderung gewachsen bist. Wenn wir als Christ mit Jesus unterwegs sind, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott uns auch nie versprochen hat, dass es locker, easy, peasy in unserem Leben zuläuft. Denkt an Psalm 23. Er deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Er deckt den Tisch, er versorgt uns, aber im Angesicht unserer Feinde. Er nimmt die Feinde nicht weg. Dass alles locker im Leben läuft, ist übrigens gar nicht unbedingt das Ziel von Gott mit dir und mit mir. Sein Ziel mit uns ist es, dass wir Jesus ähnlich werden. Und das bedeutet Veränderung. Bei Veränderung müssen wir Gewohntes, aber auch manchmal Liebgewonnenes loslassen. Und loslassen tut weh. Das schafft Leiden. Aber Gott braucht und gebraucht diesen Leidensdruck in uns, damit wir uns verändern und in die Tiefe wachsen. Amen.